Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Jannis.
Hallo Dennis.
Wieder nur per Skype, aber ich glaube, diesmal haben wir uns gar nicht darüber unterhalten, ob wir uns auch so treffen wollen.
Ja.
Vielleicht sollten wir es nächstes Mal wieder tun.
Aber aus Zeitgründen ist es diese Woche nochmal ein bisschen schwierig und ich bin noch nicht so super fit. Also müssen wir mal gucken, dass das
recht... Ja, ich war auch ein bisschen am Kränkeln letzte Woche. Genau. Ich war auch die ersten Male so richtig wieder draußen unter Leuten und gerade dann holt man sich ja alles ab, was es irgendwo so zu holen gibt. Dementsprechend muss man erst wieder so langsam Abwehrkräfte entwickeln, wenn man geimpft ist und öfter unter Leute geht, so wie ich jetzt, und das vorher quasi vermieden hat.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche wieder.
Ja, ich denke, müssen wir mal gucken. Nächste Woche. Ah, ich überlege gerade, wir kriegen nächste Woche Besuch. Wir müssen da nochmal drüber reden, ob wir es schaffen oder nicht schaffen, wie wir das machen. Gut, machen wir dann vielleicht private. Das kriegen wir schon hin. Ansonsten haben wir natürlich heute ein spannendes Thema mitgebracht, wie immer. Oder wie so häufig zumindest. Ich weiß nicht, was die Zuhörer dazu sagen. Inspiriert von ich glaube, einer Frage, die wir letzte Woche besprochen hatten. Da hat ja wer über Thoriumreaktoren und Uran und sowas gesprochen. Dann haben wir schon so ein bisschen angekündigt, hey, wir könnten ja auch mal wirklich so ganz allgemein erstmal über Atomkraftwerke reden. Und dachten wir uns, hey, warum nicht direkt jetzt? Wir haben gerade diese Idee und lass uns das doch einfach mal machen. Bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, wie immer, reden wir ganz kurz noch über ein paar Fragen, die uns erreicht haben. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt zu irgendwelchen Physikthemen, die euch gerade im Kopf rumschwirren oder konkret zu alten oder ja zu alten Folgen von uns oder Folgen, die ihr gerade gehört habt oder so, dann sind diese Fragen sehr, sehr, sehr willkommen, denn unser Podcast, wie ihr ja alle wisst, zumindest die treuen Hörer, lebt davon, dass wir eure Fragen beantworten. Wir verwenden einen Großteil dieses Podcasts, so meistens so in der Größenordnung von einem Drittel bis zur Hälfte, damit eure Fragen zu beantworten. Und neben euren Fragen brauchen wir natürlich auch sehr viele Themenvorschläge, sonst geht uns hier irgendwann der Saft aus. Das heißt, wenn ihr da Ideen habt, dann lasst uns das bitte auch sehr, sehr gerne wissen. Wie immer entweder an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder natürlich an unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook. Genau, da könnt ihr uns erreichen. Und dann gehe ich vielleicht erstmal die E-Mails durch. Es ist nicht so viel heute, also da kommen wir relativ schnell zum Thema Atomkraftwerke, würde ich sagen. Die erste, die uns erreicht hat, lässt sich vielleicht auch relativ kurz beantworten. Hat uns eine E-Mail erreicht von. Hier bin ich mir nicht so sicher, weil ich normalerweise nicht auf so klassische Bart Simpsons Jokes reinfalle. Denn hier wurde uns natürlich geschrieben von Lass Miranda, denn sie will ja. Also vielen Dank. Und zwar könnt ihr mal erklären, wie Quantencomputer arbeiten und ob sie in naher Zukunft die Kryptographie von Bitcoin brechen können oder was dafür notwendig ist oder wo man gerade genau steht. Des Weiteren wären noch andere Verschlüsselungen angreifbar, zum Beispiel beim Militär. Vielleicht kann ich ganz kurz ein paar Worte dazu sagen. Ich glaube, das Wichtigste, das ist ja ein relativ großes Thema und wir würden ja sagen, wir machen darüber mal eine Folge, haben wir aber schon. Ich hab gerade kurz nachgeguckt, Folge 30, also noch eine relativ frühe Folge von uns, hieß einfach Quantencomputer. Und da haben wir über viele solche Themen gesprochen, auch über welche Algorithmen man schon kennt und was man damit so ganz gut vielleicht mal knacken kann in naher Zukunft und so weiter. Das heißt, das werde ich jetzt hier nicht nochmal groß beantworten. Einfach mal Folge 30 anhören. Da sollte das meiste drinstehen. Und wenn du dann noch Fragen hast, schreib uns gerne nochmal. Ich kann vielleicht trotzdem ganz kurz ein bisschen was explizit zu Bitcoin sagen, weil das hier angesprochen wird, die ja auch auf Blockchains beruht, wie der Name ja schon so ein bisschen andeutet. Die Verschlüsselung, die da ist, ist ja gar nicht in der Blockchain selber, sondern das ist ja im Prinzip so eine Art Privacy-Verschlüsselung. Zumindest wenn ich da tief genug drinstecke. Also ich bin jetzt da kein Experte auf dem Gebiet. Aber also nach aktuellem Stand mit den aktuellen Quantencomputern kann man das noch nicht brechen. Da sind wir auf jeden Fall noch deutlich hinten dran. Wenn man irgendwann mal genug Qubits, also diese Bits, die man beim Quantencomputer dann hat, zusammenkriegt, also ein Quantencomputer baut, der quasi schnell genug ist oder groß genug ist, wenn man so will, dass man sowas knacken kann, was noch in der Zukunft, wie gesagt, liegt, dann wird damit aber wahrscheinlich eher, ja, dass das, was eigentlich privat sein sollte, dann öffentlich, wenn man das dann ja, knackt an der Stelle. Das heißt, wahrscheinlich sowas wie Transaktionsdetails und sowas können dann damit öffentlich werden. Man knackt dann aber noch nicht die komplette Blockchain selber, weil die beruht ja darauf, dass das Wissen eben in allen Mitgliedern der Blockchain verteilt ist. Es hat gar nichts direkt mit so einer Verschlüsselung zu tun, die dann im Prinzip diese einzelnen Nachrichten übermittelt. Das heißt, um eine ganze Blockchain zu knacken, soweit ich weiß, muss man immer mindestens 50% aller teilnehmenden Computer der Blockchain quasi knacken. Das ist nochmal was ganz anderes und hat eigentlich wenig mit Quantencomputing zu tun. Das heißt, vielleicht kann man irgendwann in fernerer Zukunft, momentan können wir es noch nicht mal, auch die Kryptografie von Bitcoin knacken, auch wenn es momentan noch nicht so aussieht. Aber das würde immer noch nicht heißen, dass du dir jede oder dass der das kann, dann sich jede Summe der Welt überweisen kann oder so oder Bitcoins aus dem Nichts erzeugen lassen kann, weil das steckt immer noch in der Blockchain, das Wissen. Aber ja, man könnte vielleicht wissen, wer wie viel Geld hat oder welche Transaktionsdetails irgendwo vorliegen oder so.
Aber das wäre natürlich schon sehr interessant für viele, viele Institutionen und Leute, dieses Wissen natürlich über solche geheimen Transaktionen zu haben, weil ja das sehr oft auch genutzt werden kann, um eben Gelder, die nicht gesehen werden sollen, zu verschieben. Also da, glaube ich, würde man dann schon oder würden entsprechende Institutionen das schon versuchen, wenigstens die Informationen zu bekommen. Aber das Weitergehende, wie du schon sagst, ist dann eher nicht möglich, genau.
Ja, genau. Also man würde natürlich dann einfach wahrscheinlich auf einen Verschlüsselungsalgorithmus wechseln, der einfach noch schwerer zu knacken ist. Das wird dann, wie immer in der Kryptografie, ist das ja so ein Spiel von beiden Seiten, die so gegeneinander arbeiten. Und da wird sich dann die Kryptografie von Bitcoin in dem Fall natürlich dann auch weiterentwickeln müssen dementsprechend. Wie sehr oder wie einfach das jetzt gerade bei Bitcoin möglich ist, da habe ich jetzt keine Infos. Und wenn da jetzt irgendwelche Fehler drin waren von Experten, die mich jetzt hier verbessern, schreibt es mir gerne. Wir lesen das dann gerne vor, wenn wir da was falsch gesagt haben, weil wir keine Experten sind. Aber das ist zumindest so mein Stand, den ich jetzt da einfach vielleicht mal zugesagt habe. Ansonsten, wie gesagt, Quantencomputer-Details in der entsprechenden Folge über Quantencomputer. Da geht es dann um harte Physik und nicht um die technische Umsetzung von Bitcoin in dem Fall, wo es vielleicht ein bisschen schwammiger wird. Okay, ich gehe einfach mal weiter. Janis nickt. Gut, und zwar hat Günther uns geschrieben und hat eine Frage zu einer von uns beantworteten Frage von letzter Folge. Und zwar haben wir da so ein bisschen darüber geredet, kann der Urknall eigentlich ein schwarzes Loch, warum hat der Urknall kein schwarzes Loch gebildet? So. Und dann haben wir gesagt, ein bisschen schwieriger in Wirklichkeit, aber so ganz einfach kann man das sich so vorstellen. Das Universum hat sich ja ausgedehnt mit einer Geschwindigkeit, die deutlich größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Viel, viel größer in Wirklichkeit, dass diese Inflationsphase, haben wir ja auch sogar mehrere eigene Folgen zu, haben wir da, glaube ich, auch referenziert. Das hat irgendwie verhindert, dass es dann einen Ereignishorizont quasi gab und dass das Ganze ein schwarzes Loch war. Und Günther hat wahrscheinlich ein paar alte Folgen von uns nicht gehört. Wir erwarten auf keinen Fall, dass jeder alle Folgen von uns gehört hat. Also alles wunderbar. Und fragt sich, habe ich das richtig gehört? Das Universum dehnt sich während des Urknalls mit einer Geschwindigkeit größer oder sogar viel größer als die Lichtgeschwindigkeit aus? Oder war das nur ein Versprecher? Und da muss man sagen, nee, ich habe es ja gerade auch nochmal gesagt, das war durchaus so und das war nicht nur damals so, das ist quasi auch heute so. Aber es ist so ein bisschen Definitionssache, was das jetzt wirklich bedeutet. Das ist wieder, die Sprache ist da wieder nicht so genau. Das ist immer das Problem der Physik, dass eigentlich die Mathematik das Ganze beschreibt und die Sprache kann dann missverstanden werden, wenn man so will. Auch heute ist es so, dass wenn man sich weit entfernte Punkte im Universum anguckt, dass die sich dann mit über Lichtgeschwindigkeit voneinander wegbewegen können, wenn man so will, durch die Ausdehnung des Universums dazwischen quasi, weil die Ausdehnung des Universums skaliert mit dem Abstand zwischen zwei Punkten. Ja, wenn die weit genug voneinander weg sind, dann kann das auch über Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das ist kein Problem, da man kann ja nicht dementsprechend Informationen mit über Lichtgeschwindigkeit übertragen. Diese zwei Punkte werden einfach nie was voneinander wissen. Ja, die sind quasi kausal nicht voneinander abhängig, wenn man so will. Es kann keine Kommunikation zwischen diesen Punkten geben. Und deswegen hat das auch, ja, es widerspricht nicht der Relativitätstheorie oder irgendwelchen anderen Informationstheorien in der Physik quasi. Das ist kein Problem. Ja, und so war es auch direkt nach dem Urknall. Also auch da war es noch viel schneller als jetzt. Also während dieser noch spekulativen Phase dieser Inflation, aber auch wenn es sie nicht gab, wird es sich da sehr schnell ausgedehnt haben. Gab es mehrere Punkte, die quasi weit genug voneinander weg waren, dass sie sich mit Überlichtgeschwindigkeit voneinander wegbewegt haben, wenn man jetzt in diesem Bild von der Expansion des Universums bleibt. Das ist aber, wie gesagt, kein Problem. Das heißt einfach, die können kausal einfach nicht ja aufeinander eingewirkt haben. Ja, verboten ist es nur explizit, Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit zu übertragen. Das geht nicht in der Physik. Solche Sachen gehen auf jeden Fall schon.
Man darf ja auch nicht vergessen, die Lichtgeschwindigkeit als obere Grenze, die gilt ja immer in lokalen Bezugssystemen. Das heißt, in jedem System, wo ich eine Messung mache, lokal, ist die Geschwindigkeit des Lichtes endlich und hat diesen speziellen Wert. Aber wenn ich auf großen Skalen gucke, also in einer gekrümmten Raumzeit zum Beispiel oder in einer sich stark expandierenden Raumzeit, dann gilt das natürlich so nicht mehr. Dann muss ich da andere Maßstäbe ansetzen und dann kommt eben raus, dass dann, wie du schon gesagt hast, Punkte, die weit auseinander sind, eben mit Überlichtgeschwindigkeit sich voneinander entfernen können, obwohl sie sich natürlich lokal nicht mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Es ist dann wirklich einfach dieser große Maßstab des Universums, diese Skala, die dehnt sich einfach schneller aus als Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Aber das hat lokal auf die einzelnen Punkte direkt erstmal keine Auswirkung und wird da auch gar nicht so gespürt, sondern es ist einfach wirklich so ein Beobachten von außen, wenn man das so sagen kann. Also so, wenn man auf das große Ganze schaut, dann hat es halt diese Eigenschaften.
Ja, es ist im Prinzip diese Lichtgeschwindigkeit oder die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist halt in der speziellen Relativitätstheorie. Das ist eine lokale Theorie und man erweitert das ja dann in eine globale, große Theorie in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und es sagt einfach immer nur, wenn man global denkt in der allgemeinen Relativitätstheorie, kann ich immer, wenn ich lokal hingucke, also an einen bestimmten Ort innerhalb des Universums quasi, kann ich wieder sagen, da gilt auch dann die spezielle Relativitätstheorie lokal. Das ist das, was Janis meinte mit lokal muss das immer gelten. Da haben wir nicht diese Überlichtgeschwindigkeit. Aber global, wenn dazwischen beliebiges mit dem Raum oder mit der Raumzeit selber passieren kann, dann könnten solche Effekte auftreten. Das sind dann die Ergebnisse von mathematischen Rechnungen. Jetzt wirklich direkt daraus verschließen, so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, wenn man das in Worte fassen will, weil es, wie gesagt, einfach keinen kausalen Zusammenhang mehr gibt zwischen diesen Regionen. Na, das ist dann ein bisschen schwer zu sagen. Gut, ich hoffe, das war so ein bisschen anschaulicher. Ansonsten schreibt uns gerne nochmal. Aber hier haben wir eine schöne Nachricht bekommen. Wir wurden wohl freundlicherweise in einem anderen Podcast erwähnt. Mhm. Und zwar ohne, dass sie sich wünschen oder bitten darum, dass wir sie auch erwähnen. Deswegen mache ich das natürlich sehr gerne. Und zwar ist das offensichtlich der SNES-Cast, der auch die Seite snescast.de hat, über die erreichbar ist. Gibt hier wirklich keine Kooperation, aber die haben uns netterweise erwähnt. Ich erwähne sie jetzt netterweise auch in unserem Podcast. Gerade weil ich auch, also SNES ist natürlich hier der Super Nintendo, für die, die es nicht wissen. Und ich bin selber begeisterter ROM-Hack-Spieler, wenn man so will, von diversen Super Mario World und Super Mario Bros. Und sowas. Das heißt, da vielleicht höre ich vielleicht auch mal weiter rein. Also schön, dass ihr uns erwähnt habt. Und an der einen Stelle, wo ihr uns erwähnt, habe ich mal kurz reingehört. Und da habt ihr ja auch eine kleine These, die ich hier an der Stelle vielleicht mal kurz widerlegen muss. denn ihr sprecht über die Architektur von so einem Super Nintendo und wie dann auch der Wechsel von, ich glaube, 32-Bit zu 64-Bit vielleicht geholfen hat, wenn man mehr RAM verwenden will, allgemein bei Computern, jetzt nicht bezogen auf den Super Nintendo. Und ihr sagt, also bei 32-Bit hat man ja dieses bekannte Problem, also zumindest mir bekannt, ich hoffe den meisten ist es wahrscheinlich bekannt, die sich für Computer interessieren, dass man nur bis zu 4 GB RAM verwenden konnte, 4 GB Arbeitsspeicher. Und wenn man mehr verwenden will in seiner Maschine, braucht man 64-Bit-System. Ja, zum Beispiel muss man dann 64-Bit-Windows sich holen, ansonsten kann er mit dem Rest nicht anfangen, weil das nicht vernünftig adressieren kann. Und dann ist im Prinzip die Frage gewesen, wie viel RAM kann man adressieren, oder wie viel RAM kann man verwenden, wenn man so will, wenn ich 64-Bit habe? Gibt es da auch eine Obergrenze? Und die Obergrenze ist natürlich 2 hoch 64-Bit. Ja, so ist das quasi definiert. Und ich glaube, die Aussage in dem Podcast dazu war dann sowas wie, das sind bestimmt mehr Möglichkeiten, quasi den RAM zu adressieren, als es, ich glaube, Konfigurationen im Universum gibt oder zweimal so viele wie das Universum oder so. Ja, das war salopp gesagt, sehe ich ein. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also 2 hoch 64 ist, wenn es um das beobachtbare Universum geht, nicht so viel. Ich glaube, es gibt allein so um die 10 hoch 84 Atome oder sowas. Zwischen 10 hoch 80 und 10 hoch 88 wird da, glaube ich, diskutiert, je nachdem, wie man zählt. Das heißt, es gibt alleine viel, viel mehr Atome, viel, viel mehr, es sind ja viele Größenordnungen dazwischen, als man RAM benutzen könnte in 64-Bit-Systemen, wenn man so will. Und Konfiguration, was auch immer das jetzt genau bedeuten mag, wenn man es über das Universum geht, ist natürlich dann nochmal viel, viel höher. Ja, also wie ich jetzt zum Beispiel diese Atome oder dann sogar Elementarteilchen in verschiedene Möglichkeiten anordnen kann oder so, wenn man so denkt, das ist natürlich, ja, das ist unvorstellbar viel und natürlich weit über sowas wie 64-Bit hinaus, würde ich jetzt erstmal so sagen. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
Natürlich kann man zum Beispiel sich alleine auch anschauen, so ein Atom hat ja interne Zustände, die es besetzen kann, elektronische Zustände, Kernzustände. Und das kann ich jetzt mit allen Atomen unabhängig voneinander machen. Oder ich kann die in Moleküle zusammenfügen, dann haben die noch viel mehr Freiheitsgrade. Also da kann man sich schon vorstellen, wie viele Möglichkeiten es alleine gibt, von diesen internen Zuständen, sich auszuwählen an Konfigurationen. Und wenn man dann noch die räumlichen Verteilungen sich anschaut, da sieht man, dass das schon wesentlich mehr sind. Aber nichtsdestotrotz, 2 hoch 64 ist schon eine große Zahl, also das kann man nicht abstreiten. Aber das Universum ist dann doch noch ein bisschen größer.
Ja, wir kommen da bestimmt nicht mehr in irgendwelche realistischen Grenzen, dass man ein höheres Bitsystem braucht, weil man mehr RAM verwenden will. Ne? Da kommen wir nicht hin, oder zumindest nicht in naher Zukunft. Das ist, glaube ich, weit weg. Genau. Okay, ja, aber vielen Dank für die Erwähnung und wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Und ich gehe mal in unseren Instagram-Account. Da haben uns, glaube ich, noch 2 Nachrichten erreicht und dann sind wir durch mit den Nachrichten für heute. Bisher haben mir die Nachrichten sehr gut gefallen, muss ich sagen. Genau, hier geht's in der nächsten, auch von Jannis mit Doppel-N, also nicht ganz dein Namensvetter, sondern nur fast Jannis.
Nur fast, ja.
Nur fast, genau. Musst du dann selber drüber diskutieren, welche Jannisse jetzt die besseren sind, die mit Doppel-N oder nur mit einem N? Gibt's da bei euch so?
Ich halte mich da mal zurück.
So eine Fehde, okay, ja, sehr gut. Und zwar hat er eine Frage bezüglich Informationsübertragung in Glasfaserkabeln. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Und zwar ist er sich nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Normalerweise bei elektrischen Kabeln haben wir elektrische Signale. Und bei Glasfasern haben wir jetzt ja irgendwie elektromagnetische Wellen, die Informationen tragen. Er sagt aber, elektromagnetische Wellen breiten sich ja geradlinig aus. Wie kann denn das sein? Also Glasfasern machen ja auch Kurven und so. Also wie kann das funktionieren?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Man kann sich das so ein bisschen vereinfacht vorstellen, dass man einen Lichtstrahl hat, der sich gerade ausbreitet. So als vereinfachende Annahme. Natürlich muss man, wenn man es ganz genau anguckt, sich die Feldausbreitungseigenschaften angucken und dann wird es so ein bisschen komplizierter, aber so ein Laserstrahl zum Beispiel, wenn ich den gut bündle, dann kann ich mir den erstmal als so einen wirklich linearen, sich ausbreitenden Lichtstrahl vorstellen, wie man das auch aus der Schule kennt. Und den schicke ich jetzt in so eine Glasfaser rein. Und wie stelle ich sicher, dass der innerhalb der Glasfaser bleibt? Und der Trick dabei ist Totalreflexion. Denn ich habe in dieser Glasfaser nicht einfach nur Glas, das als zylinderförmig verlängertes Objekt da ist, sondern ich habe verschiedene Bereiche mit verschiedenen Brechungsindizes in dieser Faser. Und in dem inneren Bereich, da schicke ich das Licht jetzt so rein, dass es, wenn es unter einem sehr flachen Winkel an die Grenzfläche zum äußeren Bereich kommt, total reflektiert wird. Also 100% des Lichtes, was dagegen trifft, wird wieder reflektiert. Und wenn ich das richtig mache, wird dieses reflektierte Licht wieder irgendwo auf diese Grenzfläche stoßen, wieder total reflektiert werden und so weiter und so weiter. Und diese Totalreflexion, das ist nicht nur ein bestimmter Winkel, sondern das ist ein Winkelbereich bis zu einem Maximalwinkel, wo es dann teilweise transmittiert wird oder irgendwann auch alles transmittiert wird, wenn es ganz, ganz, ganz schlecht läuft. Aber da muss man die Glasfaser schon um einiges krümmen, um in diesen Bereich zu kommen. Das heißt, man hat so eine gewisse Toleranz gegenüber Krümmungsradien in Glasfasern und das Licht bleibt trotzdem noch da drin und kann dem folgen. Und erst wenn man wirklich viel zu weit krümmt, dann würde Licht da rausleaken. Und in bestimmten Anwendungen ist es sogar gewünscht, die Glasfasern so ein bisschen zu krümmen, weil dann bestimmte Lichtmoden besser geleitet werden und andere, die man nicht haben möchte, werden dann unterdrückt. Also man kann da sogar mit spielen, dass dann die Eigenschaften der Lichtleitung von dieser Krümmung abhängen. Aber das Wichtige ist, das Prinzip der Totalreflexion ist so die Basis dafür, dass man dafür sorgt, dass das Licht, selbst wenn es eine gekrümmte Phase hat, immer noch reflektiert wird und dann weiter da drin eingeschlossen bleibt.
Genau, wie gut sowas funktioniert, kann man ja dann vor allen Dingen über die Brechungsindizes quasi variieren, wenn man so will. Das heißt, wenn ich so eine Glasfaser herstelle, kann ich gucken, die muss so einen Kern haben mit einem Brechungsindex und einem Mantel mit einem anderen. Und das kann ich ja beliebig groß machen, zum Beispiel diesen Unterschied, und dann das Ganze beliebig, wenn man so will, ja unanfällig gegen Krümmung oder so machen. Und das bleibt dann alles schön innerhalb dieser Glasfaser. Und das heißt, die meisten Verluste, die man hat in solchen Glasfasern, sind nicht Transmissionen raus aus der Faser, außer man knickt sie halt so stark, wie du gerade gesagt hast, sondern es sind meist Reflexionen im Fasermaterial selber. Also dass das Ganze irgendwie dann an dem Glas streut, durch das es läuft, wenn man so will.
Oder Absorption auf langen Strecken.
Genau, Streuung oder Absorption an der Stelle, genau. Gut, dann, ich habe gerade gesehen, das letzte ist gar nicht so richtig eine Frage, sondern es ist eher ein Themenvorschlag,
den wir normalerweise
nicht laut vorstellen. Aber das ist eine tolle Überleitung, denn du erinnerst dich offensichtlich, als wir die kurz durchgegangen sind. Ja. Denn die Maya fragt uns, ob wir nicht mal eine Folge über das Tschernobyl-Unglück machen können. Und da wir heute eine Folge über Atomkraftwerke planen, wäre das da, glaube ich, eine super Follow-up-Folge. Das heißt, Janis und ich haben es schon jetzt auf die Themenliste gesetzt, hier Folge über Unglücke bei Atomkraftwerken, wenn man so will. Das heißt aber auch direkt, wir werden heute wahrscheinlich nicht wirklich darüber sprechen. Also vielleicht kommt es mal zwischendurch auf, aber es ist jetzt heute nicht geplant, dass wir groß über Unglücke oder über Reaktorsicherheit im Allgemeinen reden. Das machen wir dann in dieser Follow-up-Folge. Heute geht es erstmal so um die Grundprinzipien und wahrscheinlich so ein bisschen ein paar Standardkraftwerktypen und so weiter. Und wir wollen auch so ein bisschen über diese gerade sehr im Gespräch befindlichen Thoriumreaktoren reden. Das machen wir wahrscheinlich am Ende noch ein bisschen. Da kam ja auch schon mal top vorletzte Folge eine Frage drüber, wo wir ein bisschen was zugesagt haben. Oder was auch letzte Folge, ich weiß es nicht. Genau, all das heute.
Und es ist natürlich sehr passend, dass wir erstmal die Grundlagen über Reaktoren legen, bevor wir dann über Unfälle reden. Weil wenn man einfach anfängt, ja, okay, das und das ist schiefgegangen und dann war das das Problem, dann sitzt man normalerweise erstmal da und denkt, aber warum ist das ein Problem? Was bedeutet das überhaupt? Und wir versuchen jetzt so ein bisschen so die wichtigen Grundlagen zu legen, dass man dann bei der nächsten Folge sagen kann, ah ja, das haben sie letztes Mal so erklärt, das passt ja ganz gut. Ah, deswegen ist das schiefgelaufen.
Genau, lass mich, bevor wir anfangen, ganz kurz nochmal ein Disclaimer vorweghauen. Mhm. Denn was wir hier machen in unserem Podcast ist ja nicht, dass wir irgendein Skript abarbeiten und irgendwas uns vorher zurechtgelegt haben und so weiter, sondern wir haben uns so ganz grob Gedanken gemacht, worüber wollen wir reden. Das haben wir jetzt ja gerade erzählt, worüber wir reden wollen, so ein bisschen Grundlagen und so weiter. Aber wir haben jetzt der Rest, wir unterhalten uns frei. Wir unterhalten uns mit dem Wissen, das wir so haben. Wir haben uns vorher vielleicht noch ein bisschen was angelesen. Wenn wir irgendwelche Themen gerade nicht ganz so im Hinterkopf haben, lesen wir kurz uns was an, aber auch nicht zu lange. Und dann reden wir einfach frei darüber. Das ist ja dieser Podcast. Ja, das heißt, wir sind nicht irgendwie ein Lehrvideo oder ein YouTube-Video, zu dem es ein Skript gibt, das man dann abliest und wo man jetzt genau alle Werte parat hat und alle Vor- und Nachteile zu jeweiligen Typen vielleicht parat hat und so weiter. Das heißt, es können solche Details können hier und da mal entweder ja irgendwas, da kann irgendwas fehlen oder vielleicht ist auch mal eine Zahl falsch, die wir so aus dem Kopf irgendwie sagen. Hier in unserem Podcast geht es so ein bisschen darum, dass diese Grundlagen, diese physikalischen Grundlagen deutlich werden. Und ich denke, das sollten wir hinkriegen, wenn wir uns so ein bisschen darüber unterhalten. Aber ja, ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, man weiß es ja nicht, wenn wir so ein bisschen darüber reden, dass wir eben kein Skript haben, das wir abarbeiten. Ich habe hier gar nichts offen gerade, sondern wir probieren gerade einfach wirklich so ein bisschen hin und her über Atomkraftwerke zu reden und gucken mal, dass am Ende alles so weit verstanden wurde, dass ihr dann auch der nächsten Folge folgen könnt.
Und dass ihr natürlich dann auch ein bisschen besser vielleicht noch in der Lage seid, wenn ihr euch Paper oder irgendwelche Quellen dazu durchlest, das dann auch gut verstehen zu können und bewerten zu können und dann wirklich in die Details eintauchen zu können. Also einfach so, ja, diese grundlegenden Herangehensweisen und diese grundlegenden Fakten, dass ihr die so ein bisschen von uns bekommt, aber dann die ganzen Details und Feinheiten auch euch ja selber dann anschauen könnt, weil wir ja eben auch nicht alles wirklich im Detail besprechen können. Irgendwann wird es dann wirklich langweilig, wenn man einzelne Reaktionsgleichungen nachverfolgt oder wenn man über irgendwelche Koeffizienten redet und wie groß sie sind. Das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Ist nicht gut Podcast geeignet, glaube ich, genau. Und wir sind eh keine Ingenieure, also jetzt die technischen Details, bei welchem Dampfdruck irgendwas jetzt in welcher Turbine passiert oder so, ich glaube, das ist auch jetzt nicht, das wäre dann in so einem großen Lehrvideo vielleicht planbar, aber das können wir jetzt, glaube ich, hier auch nicht so bringen. Genau, aber ich glaube, dementsprechend wird es umso besser Podcast geeignet und umso spannender. Vielleicht eine Sache, die wir auch nicht machen, ist nochmal explizit über Radioaktivität oder radioaktive Strahlung, wenn man so will, reden. Oder ionisierende Strahlung, wie der Physiker lieber sagt. Denn das haben wir schon mal gemacht. Ich habe es noch mal ganz kurz gerade rausgesucht. Folge 19 heißt Radioaktivität. Da haben wir so ein bisschen allgemein darüber gesprochen, was ist das überhaupt und was sind so Alpha, Beta, Gamma-Strahlung und solche einfachen Kernzerfälle und sowas. Das heißt, wenn man da noch überhaupt keine Ahnung von hat, kann man sich gerne diesen Podcast, einer wieder auch unserer sehr frühen Podcasts, noch oder Podcast-Folgen noch mal rein. Vorher kann man noch mal reinhören. Und was wir aber auf jeden Fall besprechen müssen und vielleicht fangen wir damit auch an, ist die Kernspaltung selber. Also nicht nur radioaktive Strahlung oder ionisierende Strahlung, sondern jetzt geht's halt um die große Kernspaltung. Jetzt wollen wir nicht nur einzelne Teilchen oder so raushauen, sondern jetzt wollen wir ganze Kerne kaputt machen. Das ist ja eigentlich so der große Unterschied.
Ja, die Frage ist ja, wie kann ich energieeffizient gewinnen? Und wenn ich mir so Elemente anschaue, gibt es natürlich die Möglichkeit, Fusion zu machen, wie es auf der Sonne stattfindet. Da haben wir auch schon mal drüber geredet und das versucht man ja. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil man eben auch Bedingungen wie ungefähr auf der Sonne herstellen muss, um das hinzubekommen. Also das heißt, diese ganz leichten Atome, wenn man die nimmt und deren Kerne versucht zu verschmelzen, das wäre Fusion. Was natürlich energetisch sehr vorteilhaft wäre, wenn man Materie und Antimaterie nehmen könnte und die einfach zusammenbringt und dann annihiliert, da wird die gesamte Masse der Materie zur Energie umgewandelt. Das wäre super als Energiegewinnung, aber das Problem ist, woher kriegt man diese Antimaterie? Und da wir jetzt keine guten Quellen an Antimaterie kennen, hätten wir das Problem, dass wir sie herstellen müssten und da würde sehr viel Energie draufgehen und deswegen ist das nicht wirklich vernünftig.
Wir können in kleinen Mengen Antimaterie in Beschleunigern herstellen, aber da geht dann mehr Energie rein, als man nachher durch diese einzelnen Teilchen wieder rausbekommt, die man dann da produziert hat. Also das ist keine Technik, die sich als Kraftwerk aufbauen lässt aktuell.
Genau, und dann bleibt halt noch so die dritte Variante, das ist, wenn man dann auf die etwas schwerere Seite des Periodensystems guckt, so ein kleiner Bereich um Uran rum, das hatten wir, glaube ich, auch bei der Frage, die wir beantwortet hatten, über Uran schon erzählt, es gibt da so ein paar Elemente, die nicht zu schwer sind, dass sie komplett instabil sind, aber auch nicht zu leicht sind, dass sie zu stabil sind, also diese Elemente um Uran rum, die können sich halt spalten, also die können in kleinere Kerne auseinanderbrechen. Und das kann man eben nutzen, um daraus Energie zu gewinnen.
Genau, das Problem ist, dass man nicht diese ganze Energie der Massenäquivalenz quasi kriegt. Ja, also wir haben ja Einsteins E gleich mc Quadrat und das wäre ja komplett das, was man bekommt, wenn wir das machen, was du gerade gesagt hast. Also wir nehmen Materie und Antimaterie und dann gucken wir, welche Massen waren drin und welche vielleicht noch kinetischen Energien und potenziellen Energien waren drin. Ja, und all das kriegen wir nachher dann raus als Strahlung zum Beispiel. Das hätte man bei so einer Annihilation an der Stelle. Und ganz da landen wir leider nicht, wenn es um sowas wie Kernspaltung geht, sondern da ist es ähnlich wie bei der Kernfusion, denn in den großen Kernen selber gibt es einen Haufen potenzielle Energie. Das ist größtenteils Bindungsenergie. Ja, das heißt, irgendwie die ganzen Teilchen, die ganzen Nukleonen, also die ganzen Kernbausteine müssen ja alle miteinander gebunden werden und da steckt also ein Haufen Energie drin in der Bindung selber. Und wenn ich das jetzt aufbreche, dann wird jetzt diese eine Bindung, die ich da aufgebrochen habe, diese Energie, die da drin steckte, die wird frei. Und die kann ich nutzen. Ja, das ist das, was man nachher vielleicht noch als Massendefekt vielleicht mal in der Schule gehört habe. Das heißt, wenn ich irgendwie die Ruhemassen von einzelnen Teilchen nehme und das Ganze verbinde, dann muss ein Teil dieser Energie, muss nachher in die Bindungsenergie rübergehen. Das heißt, das Gesamtobjekt, was ich dann habe, wiegt ein bisschen weniger als die Summe der ganzen Einzelteilchen. Ja, das ist so ein bisschen das. Und diesen Massendefekt, den kann ich nachher quasi gewinnen bei der Bindung, die ich dann da aufbreche. Also ich hole mir dann diese Bindungsenergie einfach wieder raus aus dem jeweiligen Teilchen, das ich brauche. Das heißt, da guckt man sich dann auch dementsprechend schwerer an, die relativ einfach zerfallen. So ist das normalerweise, je schwerer, je größer meine Atomkerne werden. Ja, ich habe ja Neutronen und Protonen im Atomkern. Je größer das Ganze wird, desto einfacher wird das Ganze dann nachher auch instabil. Es muss immer eine relativ gute Balance geben zwischen Protonen und Neutronen. Ja, Protonen stoßen sich ja eigentlich ab, das ist ein Problem, alle positiv geladen. Deswegen gibt es dazwischen, zumindest ein bisschen simpler gesagt, jetzt gibt es dazwischen dann Neutronen, die das Ganze so ein bisschen die für Abstand sorgen, sodass die elektromagnetische Kraft dann nicht überwiegt, sondern dass sich das Ganze vernünftig noch zusammenhalten kann. Wir haben ja noch sowas wie starke Kernkraft, die dann letztendlich dafür verantwortlich ist. Und sobald dann die Neutronenzahl nicht mehr genau ausbalanciert ist mit der Protonenzahl, also nicht 1:1, es braucht immer deutlich mehr Neutronen als Protonen normalerweise, sonst ist das Ganze nicht stabil in diesen hohen Bereichen. Sobald das nicht dieses Gleichgewicht nicht da ist, wird das Ding wahrscheinlich irgendwie radioaktiv strahlen oder es gibt dann auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es einfach zum Beispiel in zwei gleich große Teile oder in zwei ähnlich große Teile zerbricht. Ja, und genau, in dem Bereich ist man, wenn man halt hoch genug gibt, da gibt es dann ganz wenig Elemente, die dann wirklich stabil sind, wo das genau ausbalanciert ist. Und selbst die kann man dann relativ schnell instabil bekommen, indem ich zum Beispiel einfach ein paar Neutronen mehr reingebe. Ja, so Neutronenquelle gibt es natürliche, zum Beispiel, ich nehme einfach so ein hohes Material, was von sich aus Neutronen ja produziert, indem es hier und da mal zerfällt. Ja, und wenn ich das jetzt mit so einem stabilen hohen Kern in Verbindung bringe, dann wird dieses Stabile einfach Neutronen aufnehmen in seinen Kern, bis es irgendwann instabil wird und dann auch wieder zerfallen. Das ist übrigens schon das, was man dann nachher auch mit Brüten bezeichnet, wenn es um Atomkraftwerke geht. Kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf.
Ja, du hast schon gesagt, Neutronen sind hier der entscheidende Faktor. Die benutzt man, um diese Kerne eben induziert zu spalten. Das heißt, man wartet nicht einfach nur, bis die Kerne zerfallen, sondern man schickt da Neutronen drauf, die diesen Kern jetzt so instabil machen, dass er dann quasi gespalten wird oder zerfällt. Und das Schöne dabei ist, bei vielen Spaltungsreaktionen werden danach auch wieder Neutronen frei, entweder eins oder mehrere. Und die kann man dann natürlich wieder nutzen, um weitere Kerne zu spalten. Und das kommt dann, je nachdem, wie viele Neutronen da frei werden, pro Spaltung zu so einer Kettenreaktion, die dann selbstständig immer wieder Neutronen produziert, die wieder spalten. Und jede Spaltung produziert wieder Neutronen, und dann wird das immer mehr. Aber wie wir jetzt gerade auch wieder durch die Pandemie und so gelernt haben, wenn jedes Ereignis mehr als ein Ereignis triggert, dann hat man exponentielles Wachstum, das explodiert dann einfach. Und so ja. Sehen dann Atombomben aus. Und das ist vielleicht nicht das, wo
so
man,
will man kein Kraftwerk bauen,
genau,
ne?
Energie gewinnen möchte. Das heißt, die Herausforderung ist jetzt, das alles so zu designen und Elemente so zu wählen und Neutronen so zu wählen, dass man bei jeder Spaltung genau ein Neutron rausbekommt, was dann wieder einen anderen Kern spaltet. Das heißt, das genau abzustimmen und auszubalancieren. Und das ist so die große Herausforderung bei den ganzen verschiedenen Arten von Atomkraftwerken, sicherzustellen, dass man immer in so einem Bereich bleibt, wo das genau so abläuft und wo es kontrollierbar bleibt.
Genau, also man will es irgendwie erstmal hochrampen zu irgendeinem Wert, wo man sagt, ah, das ist ein Energie-Output quasi, mit dem wir klarkommen. Ja, die Temperatur ist noch nicht explodiert und so weiter. Das ist ein Rahmen, darauf ist die Anlage ausgelegt und in dem Rahmen möchte man dann gerne bleiben. Das heißt, sobald man die Kettenreaktion bis dahin hochgelaufen hat, will man dann das Ganze eigentlich so weit abbremsen, dass man genau auf dieses Verhältnis 1:1 kommt. Ja, und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir es machen können. Da gibt es dann dementsprechend verschiedene Atomkraftwerks- oder Kernkraftwerkstypen. Man sagt oft Atomkraft. Die meisten Physiker sagen lieber Kernkraft an der Stelle, weil es ja hier wirklich um die Kerne geht und nicht um irgendwelche äußeren Hüllen oder so des Atoms. Aber ich glaube, ich benutze auch regelmäßig beides. Also leg das nicht auf die Goldwaage.
Ja, also was dann zum Tragen kommt, sind diese zwei Grundprinzipien, die erstmal für alle Typen von Atomkraftwerken gelten oder für fast alle. Man hat etwas, womit man regulieren kann, wie viele Neutronen wieder Spaltungen machen. Das nennt man dann, das sind meistens Materialien, die Neutronen absorbieren können. Das sind so Steuerstäbe zum Beispiel oder Steuerelemente. Das heißt, wenn ich merke, das sind viel zu viele Neutronen, die gerade entstehen und die das außer Kontrolle geraten lassen, dann kann ich diese Elemente in diesen Reaktor einbringen, die absorbieren dann Neutronen und verhindern, dass es zu viel wird und fahren das Ganze wieder so ein bisschen runter. Und das andere, was wir noch nicht so ganz erwähnt haben, ist, diese Neutronen sind nicht unbedingt dazu in der Lage, einen Kern zu spalten, sondern sie müssen bestimmte Energie haben, um dann einen sogenannten großen Wirkungsquerschnitt zu haben. Das heißt, eine große Wahrscheinlichkeit, den anderen Kern so zu treffen, dass er auch gespalten wird. Und bei bestimmten Isotopen, zum Beispiel Uran-235, müssen diese Neutronen langsam genug sein. Wenn sie zu schnell sind, passiert das nicht. Dann fliegen sie quasi einfach vorbei oder durch und wechselwirken nicht mit dem Kern. Das heißt, die müssen langsam oder man sagt dann auch thermisch sein. Und um das zu erreichen, braucht man noch einen sogenannten Moderator, der jetzt dafür sorgt, dass die Neutronen, die in solchen Kollisionen entstehen, eben so abgebremst werden, dass sie in der Lage sind, diese Kernspaltung ja voranzutreiben. Das heißt, man hat immer so ein Wechselspiel aus einem Moderator, der die Spaltung vorantreibt, der die ermöglicht, und solchen Steuerelementen oder Absorbern, die dagegen wirken, und dann kann man das eben mit diesen beiden Elementen ganz gut ausbalancieren.
Genau, bleiben wir vielleicht bei diesem klassischen Beispiel, das du gerade schon angesprochen hast. Das sind ja auch unsere klassischen Atomkraftwerke quasi oder Kernkraftwerke, die wir hier in Deutschland stehen haben, meistens mit diesen Brennstäben und dann diesem Moderator. Und jetzt kann man sich fragen, wie kann man Neutronen am besten moderieren, also abbremsen, also das dafür sorgen, dass sie Energie verlieren. Und dann würde man sich erstmal vielleicht denken, ja, nehmen wir bestimmt Blei oder irgendein schweres Metall oder so. Und das Problem ist, das klappt bei Neutronen nicht ganz so gut, sondern Neutronenwechsel wirkt dann, also streut dann sehr viel mit der Umgebung quasi, wenn es auf andere Atome oder Objekte, Moleküle trifft, die in einer ähnlichen Größenordnung liegen und in einer ähnlichen Gewichtsklasse liegen. Dann kriegt es hier wirklich so kinetische Stöße und so und kann dann wirklich nach und nach Energie, kinetische Energie abgeben. Und dann kann man sich fragen, was liegt in der Größenordnung von so einem Neutron? Dann kann man sich denken, ja, okay, bestimmt zum Beispiel Wasserstoff. Wasserstoff ist ganz gut. Was hat viel Wasserstoff? Wasser. Wasser hat einfach nur einen Sauerstoff, zwei Wasserstoff. Das heißt, ein guter Moderator, in dem, also Neutronen viel stoßen können, ist einfach Wasser. Wasser ist dafür wunderbar geeignet. Ja, das kann man sich denken, das ist natürlich dann auch super, weil Wasser ist günstig und das hat man überall und da muss man nicht irgendwie irgendwas Spezielles erzeugen und so weiter. Das heißt, diese klassischen Reaktionen und so weiter finden grundsätzlich in Wasser statt und das Wasser sorgt dann automatisch dafür, dass aus diesen schnellen Neutronen, wie man so schön sagt, also hochenergetischen Neutronen, die normalerweise entstehen bei diesen Kettenreaktionen oder bei diesen Kernreaktionen, dass da erstmal, ja, dass die viel kinetische Energie verlieren und dass sie dann zu solchen sogenannten thermischen Neutronen werden mit wenigen Energie, mit kleinen kinetischen Energien. Das sind dann Energien so ja unter 100 Millielektronenvolt. Wenn man das als Temperatur sich umrechnen möchte, sind das so knapp unter 900 Grad Celsius. Ja, also wenn ich da drunter bin, quasi, dann habe ich meine thermischen, langsamen Neutronen und da werden dann, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel diese Querschnitte, diese Wirkungsquerschnitte von Uran-235 sehr groß. Und da sollten wir vielleicht allgemein erstmal über Uran reden. Ja, das heißt, wir haben normalerweise in der Natur relativ viel Uran in der Umwelt. Das ist aber meistens Uran-238. Ja, diese Zahl, die gibt ja die Gesamtzahl der Nukleonen im Kern wieder, also Proton plus Neutron. Und wenn ich jetzt dieselbe Anzahl von Protonen behalte, bin ich ja in derselben Ordnungszahl, also im selben Feld im Periodensystem, wenn ich will. Ich kann aber noch Neutronen weg oder dazu nehmen und dann bin ich bei einem anderen Isotop. Das heißt, das Uran-235 ist jetzt ein Isotop vom Uran, was in dem Fall einfach drei Neutronen weniger hat als das Uran-238. Und das 235er liegt auch als Gemisch vor in so natürlichem Uran, aber ja in ganz kleiner Prozentzahl nur. Das heißt, meistens, das meiste haben wir 238er, so ein ganz klein bisschen 235er. Das 238er ist aber richtig doof, wenn es um diese Spaltbarkeit geht. Ja, das kriegt man fast gar nicht hin. Kommen wir gleich nochmal drauf, in schnellen kriegt man es so ein bisschen hin, aber auch da nicht sehr gut in solchen schnellen Reaktoren mit schnellen Neutronen. Aber sehr, sehr schwer. Was richtig gut spaltbar ist, ist dieses 235er. Aber da hast du ja gerade gesagt, wird dieser Querschnitt, um den es geht, also diese Wahrscheinlichkeit, dass eine Spaltung stattfindet, wird umso größer, je langsamer unsere Neutronen im Prinzip werden. Das heißt, wir wollen jetzt diese Neutronen moderieren, dass sie langsam genug werden, dass es thermische Neutronen werden. Und dann wollen wir möglichst viel zu Uran-235 noch haben, denn mit dem 238er können wir nicht so viel anfangen. Das heißt, wir müssen unser Uran erstmal so ein bisschen anreichern.
Ja, das ist ja dieser relativ bekannte Prozess, wo man eben versucht, das Verhältnis von Uran-235 zu Uran-238 in den Brennelementen zu verbessern, dass man da je nachdem 10%, 20% oder mehr Uran-235 hat. Das heißt, man muss das wirklich chemisch aufbereiten in aufwendigen Verfahren, um eben ganz viel Uran-238 quasi auszusortieren, um dann eben eine Mischung zu haben, wo wesentlich mehr Uran-235 ist als in natürlichen Vorkommen. Wenn man sehr hoch anreichert, dann kommt man in den Bereich, wo das waffenfähig wird, das heißt, wo man Atombomben damit bauen kann. Deswegen ist das alles immer so ein bisschen kritisch, wie man das alles ja zur Verfügung stellt, wer das wie machen kann. Das ist sowieso bei all den ganzen Topologien, die es so gibt an Atomkraftwerken, ist nicht immer nur die Frage, wie viel Energie kriege ich da raus, wie leicht kann ich das bauen, wie sicher kann ich das bauen, sondern es ist auch immer im Hintergrund die Frage, kann ich damit sehr einfach waffenfähiges Uran, Plutonium oder anderes Material herstellen, kann ich damit Bomben bauen und können damit Leute Bomben bauen, die es vielleicht nicht tun sollten. Das heißt, das ist immer noch so ein extra Punkt, wenn man über neue Reaktoren nachdenkt, dem man sehr viel Beachtung schenken muss. Und der leider sehr viele Modelle, die sonst eigentlich sehr praktisch wären, ausschließt, weil man eben zu leicht dann dieses hochangereicherte Material bekommen kann.
Ja, genau. Also man will eigentlich Atomkraftwerke so bauen, dass sie kein waffenfähiges Uran oder so verwenden, sondern dass sie deutlich drunter laufen bei dem Prozentsatz an, zum Beispiel in dem Fall Uran-235. Ja. Um das Ganze waffenfähig zu machen, müsste man dann auch nur deutlich weiter anreichern. Das macht man dann, indem man immer mehr und mehr Neutronen, schnelle Neutronen meistens dann hat. Das sind dann diese sogenannten Brüter. Können wir vielleicht gleich nochmal einzeln zu sagen. Aber das erfordert dann noch viel Aufwand, einen eigenen Kraftwerkstyp quasi und sehr, sehr hohen energetischen Aufwand auch. Das kann man in so normalen Atomkraftwerken eigentlich jetzt erstmal nicht machen. Und deswegen kann man diese normalen Atomkraftwerke zum Beispiel auch in Ländern betreiben, wo man auf jeden Fall nicht will, dass die auch Atomwaffen bauen können, herstellen können. Oder man kann es auch Zuliefererfirmen irgendwie zumuten, dann da Sachen für zu liefern und so weiter, wo man eigentlich nicht will, dass die an solches Material vielleicht kommen können. So wird das ja ganz gerne gehandhabt an der Stelle.
Ja, wir hatten jetzt darüber geredet, Uran-235 ist quasi das gut spaltbare, wenn ich die Neutronen verlangsamt habe, mit Hilfe von Wasser, dem Moderator. Und so jetzt so als ein Beispiel für, wie so ein Atomkraftwerk dann aussehen kann, ist dieses klassische, ja. Du hast das schon gesagt, Brennstäbe, also lange Stäbe, in denen dieses Brennmaterial, diese Mischung aus Uran-238 und 235 eingeschlossen ist und die aus dem Material gemacht ist. Meistens ist das eine Mischung mit Zirkonium, weil das wenig Neutronen absorbiert. Das heißt, das beeinflusst nicht meinen Reaktor selber. Und diese Brennstäbe sind jetzt von Wasser umgeben, das als Moderator wirkt, also die Reaktion antreibt, in Gang hält. Und das Wasser funktioniert gleichzeitig auch als Kühlmittel. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Das heißt, wenn es dieser Prozess der Kernspaltung Wärme erzeugt, wird das Wasser erwärmt. Und jetzt kann ich das Wasser da rausleiten. Und aus dem erwärmten Wasser kann man zum Beispiel Dampf machen. Oder wenn man es unter hohem Druck hält, bleibt es noch flüssig, aber hat eine hohe Temperatur. Und diesen Wasserdampf oder diese Wärme führe ich jetzt mit Hilfe von Kühlkreisläufen nach außen und treibe damit eine einfache Dampfturbine an. Das heißt, ich habe im Prinzip eine große Dampfmaschine, aber statt fossilen Brennstoffen oder irgendwelchen anderen Geschichten, ja, habe ich radioaktive Prozesse, die mir die Wärme zur Verfügung stellen, mit dem ich meine Turbine antreibe.
Ja, das ist mal so ein bisschen der Punkt, der mich dann wieder überlegen lässt, wie modern dann sowas wie Atomkraftwerke wirklich sind. Ne? Weil man wirklich, wenn man das ganze Konzept versteht, nutzt man ja letztendlich doch nur Wärme daraus. Also man nutzt gar nicht die Energie direkt, die jetzt da frei wird aus dieser Bindungsenergie, sondern man heizt damit einfach Wasser auf und nutzt dann dieses heiße Wasser mit klassischen Methoden, um damit Wärme zu erzeugen. Ja, meistens hat man dann noch einen externen Kühlkreislauf und hat dann das Ganze komplett immer isoliert von der Außenwelt. Also man will jetzt nicht, dass dieses eventuell verseuchte Wasser, was jetzt auch direkt an den Brennstäben ist, irgendwie dann ans Grundwasser kommen kann und so. Deswegen hat man da meistens 2-3 isolierte Kreisläufe, die dann über Wärmetauscher, dass die Wärme von einem zum anderen geben und so weiter. Das heißt, da wird meistens nicht immer, wenn ihr kommt auf die Länder und so an und auf die Bauweisen oder auf den auf das Jahrhundert, in dem man es probiert hat, würde ich fast sagen, also auf die Zeit. Aber momentan wird das eigentlich so gemacht, dass es einfach Sicherheit, dass diese Kreisläufe isoliert sind. Aber es ist ganz einfach. Wir haben ein radioaktives Material und das wird heiß. Und deswegen halten wir es im Wasser, heizen das Wasser auf und nutzen jetzt die Wärme des Wassers, um damit Strom zu erzeugen. Ja, das ist eigentlich dieser, wenn man es mal einfach will, zu sagen, ja, so funktioniert eigentlich so ein modernes Atomkraftwerk, wie wir sie betreiben. Da muss doch physikalisch irgendwie was besser gehen.
Ja, und was natürlich noch fehlte, war die Steuermöglichkeit, diese Steuerstäbe. Die enthalten meistens bohrhaltige Mischungen, weil Bohr sehr gut Neutronen absorbiert. Das heißt, wenn ich die dann zwischen die Brennstäbe dazwischen schiebe, verhindere ich, dass da diese Neutronen Kernspaltung auslösen können und kann das damit runterregeln. Und das war im Prinzip die Funktion von einem Atomkraftwerk. Da muss man das natürlich alles noch ein bisschen komplexer machen, weil man braucht Sicherheit, Redundanz. Das heißt, wenn ein System ausfällt, darf nicht gleich alles in die Luft fliegen. Ein großes Problem ist gerade mit Wasserdampf, dass der sehr korrosiv ist. Das heißt, dass die ganzen Oberflächen von den Containern und von den Brennstäben und allem sehr stark angegriffen werden. Natürlich habe ich auch das Problem, wenn das Ganze unter Druck steht, dass das sehr viel aushalten muss. Ich habe sehr viel Neutronen und andere radioaktive Strahlung, die da das ganze Material die ganze Zeit brät. Also auch da muss man gucken, dass das Ganze nicht zu schnell kaputt geht. Es muss regelmäßig gewartet werden. Das heißt, da ist ganz viel Komplexität in den Materialwissenschaften da drin und im Detail, wie man das eben möglichst effizient baut, möglichst funktional baut und eben auch möglichst sicher baut. Aber das Grundprinzip ist wirklich immer nur, ich mache Wasser heiß und das war's.
Genau, das ist jetzt wieder dieses klassische Atomkraftwerk, wie gesagt, was wir hier meistens betreiben. Das nennt man Leichtwasser-Atomkraftwerk, weil es eben dieses normale leichte Wasser, also mit normalem Wasserstoff quasi verwendet. Gibt dann noch Schwerwasser, wo man dann irgendwie Tritium verwendet oder so, quasi also schweres Wasser, wenn man so will. Und aber im Prinzip ist die Funktionsweise immer dieselbe. Also wenn man eins gesehen hat, hat man quasi alle gesehen. Ich kann da jetzt Wasser verwenden, ich kann andere Flüssigkeiten verwenden, ich kann sogar flüssige Metalle verwenden. Ja, hat alles diverse Vor- und Nachteile, muss man immer drüber nachdenken. Wasser ist erstmal das Einfachste, deswegen macht man das meistens mit Wasser. Und das funktioniert ganz gut mit diesem Uran halt, ne? Direkt Moderator und Kühlmittel in eins und so, deswegen ist es so beliebt. Man kann Salze verwenden, also es gibt verschiedene Methoden, wie man das Ganze jetzt machen kann, aber es ist immer dasselbe. Wir heizen das Material auf, was auch immer da verwendet wird, und müssen dann dieses heiße Material führen wir über einen Wärmetauscher irgendeiner Turbine nachher zu. Und damit haben wir dann elektrischen Strom. Ja, ansonsten, was man da jetzt genau wie verwendet, ist dann eigentlich nur so technische Details nachher.
Ja, man kann auch zum Beispiel Gas verwenden. Die Frage ist natürlich dann immer, wenn ein Leck da ist, wie schnell entkommt das? Zum Beispiel, wenn ich Gas habe und dann Leck ist, dann habe ich das Gas natürlich sofort überall und es ist sehr schwer, es da drin zu halten. Wenn ich jetzt aber, wie du gerade erwähnt hast, so eine Salzschmelze habe, also Salz, das bei 700 Grad flüssig ist und da ein Leck ist, dann wird das auslaufen, relativ schnell erstarren und dann bleibt das erstmal da. Also das sind so diese ganzen Überlegungen, die man dann natürlich im Detail macht, wenn man sich überlegt, wie genau mache ich das. Andererseits sind dann natürlich die Wirkungsgrade immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Temperatur ich zum Beispiel erreichen kann oder je nachdem, was für eine Turbine ich dahinter schalten kann. Wenn ich statt zum Beispiel Wasserdampf jetzt ein Gas heiß genug bekomme, dann kriege ich wieder andere Wirkungsgrade, aber dann hat man wieder andere Probleme. Also das ist dann immer so dieses Spiel mit den ganzen, ja, mit den ganzen Komponenten, mit den ganzen Ideen, die man so haben kann, aber trotzdem immer alles auf dem gleichen Prinzip, einfach die Wärme da abzuführen und das dann irgendwie nach außen zu kriegen.
Genau, vielleicht noch ein Beispiel, also wir können auch noch andere nennen, aber da ich vorhin gesagt habe, ich bringe das noch, ich rede noch über diese schnellen Neutronen. Also wir haben ja gesagt, wir haben gerade, wenn wir 238 und 235 Uran haben, dann wollen wir vor allen Dingen langsame haben, um das 235er vernünftig zur Spaltung zu bringen. Wenn wir schnelle haben, dann kriegt man irgendwann es auch hin, dass das 238er ein bisschen mitmacht. Ja, das macht immer noch nicht perfekt mit, aber je schneller die sind, desto besser kriegt man im Prinzip auch das 238er kaputt geschossen, wenn man so will. Das Problem ist, dann wird das 235er eben nicht mehr so effizient. Das war ja effizienter, wenn die Neutronen eben langsamer sind. Das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, was man jetzt will. Man kann das so ein bisschen abwägen. Wenn man so ein Kraftwerk mit schnellen Neutronen hat, muss man die halt nicht nur moderieren. Die sind ja natürlicherweise erstmal schnell, wenn sie entstehen. Da hat man also so ein bisschen einen technischen Vorteil. Man braucht dann aber meistens einen höheren 235er Prozentsatz, ein höheres Verhältnis. Das heißt, man muss die weiter anreichern. Einfach weil das 238er zwar dann ein bisschen mitwirkt, aber immer noch nicht voll. Also es ist immer noch sehr schlecht spaltbar quasi. Es trägt ein bisschen bei, aber da dann eben der Wirkungsquerschnitt für 235 so in den Keller geht, muss man deutlich mehr davon haben. Und da braucht man dann irgendwie Größenordnung 20% oder mehr an 235er und das ist dann schon waffenfähig. Das heißt, da bei diesen schnellen Reaktoren hat man dann da an der Stelle Probleme und es ist natürlich sehr kostspielig, diese Anreicherung. Also dieses Anreichern braucht viel Energie und braucht viele Kosten. Das heißt, das wird meist sehr gut überlegt, wie gesagt, ob man das überhaupt machen will. Meistens dementsprechend nehmen wir eben diese niedrig angereicherten.
Du hattest ja eben noch erwähnt, es gibt diese sogenannten Brüter, also Reaktoren, die auch eigenen Brennstoff herstellen können aus zum Beispiel Uran-238. Und da benutzt man einfach die Tatsache, dass, was wir vorher schon erwähnt hatten, um die Kettenreaktion sicher durchzuführen, will ich immer ein Neutron pro Spaltung haben, das wieder eine Spaltung hervorruft. Ich kann aber Prozesse nutzen, wo mehrere Neutronen frei werden pro Spaltung. Und ich lasse aber nur eins zu einer weiteren Spaltung zu und die anderen absorbiere ich mit einem Material, das aber in dem Fall nicht einfach nur als Absorber fungiert, der die Neutronen ja da aus dem Prozess rausnimmt, sondern was Material ist, was durch diesen Neutroneneinfang umgewandelt wird in ein anderes Element und dann wieder zerfällt und dann in dem Zerfallsprozess zu einem Material wird, was dann eben auch wieder in dem Reaktor verwendet und gespaltet werden kann. Das heißt, wenn ich das richtig auslege, kann ich dafür sorgen, dass das ganze Material, was da drin ist, mit der Zeit umgewandelt wird in brauchbares Brennmaterial und nicht nur dieser kleine Prozentsatz, den ich vorher durch Anreicherung da eingebracht habe.
Genau, da kommen wir jetzt ja im Prinzip direkt zu diesen momentan so gehypten Thoriumreaktoren. Da probiert man genau das zu machen letztendlich. Vielleicht nochmal ganz allgemein vorher zu Brütern. Man kann natürlich zwei Sachen machen. Entweder man macht das, was du gerade gesagt hast. Man nimmt diese extra Neutronen und transmutiert jetzt irgendein Material. Das ist das, also wenn man Neutronen absorbiert in einem spezifischen Material, was dann dadurch verändert wird, also zum Beispiel radioaktiv zerfällt und dann wieder spaltbar wird zum Beispiel. Ja, dann kann ich das entweder nehmen, wie du gerade gesagt hast, und damit das Ganze dann wieder antreiben. Also ich stelle quasi meinen eigenen Brennstoff her oder aber ich reiche Material an und nehme das dann weg für andere Zwecke. Ja, also so kann ich zum Beispiel waffenfähiges Plutonium herstellen, indem ich einfach ein Material nehme, was ich weiß jetzt gar nicht genau, was da genommen wird, was ich dann eben mit Neutronen beschießen kann und dadurch wird es dann zerfallen und letztendlich zu waffenfähigem Plutonium werden, wenn man so will, oder zu Plutonium selber werden erstmal. Anreicher macht man dann wahrscheinlich nochmal extra, weiß ich gerade nicht genau. Aber ja, so kann ich quasi dieses Material erzeugen und das kann ich dann wegnehmen und auch irgendwo anders verwenden. Aber im besten Fall, wenn ich jetzt hier nur über Atomkraftwerke rede, nehme ich das natürlich und will direkt wieder das Ganze als Brennstoff benutzen, um das Kraftwerk am Laufen zu halten. Man würde ja erstmal denken, das ist ja fast so eine Art Perpetuum mobile, die ich da habe. Ja, also ich habe jetzt das Material und kann immer mein eigenes Brennstoff wieder erzeugen. So probiert man das in diesem Thorium, zum Beispiel mit Flüssigsalz kann das betrieben werden, aber auch mit anderen Stoffen. Das heißt, wenn ich Thorium habe, ich glaube 232er Thorium, wenn ich dem einen Neutron zufüge, also wenn das jetzt eins dieser Überschussneutronen quasi absorbiert, aufnimmt, dann kann das danach nach einem Zerfallsprozess zu Uran-233 werden. Und dieses Uran-233 ist dann wieder gut spaltbar. Ja, ist jetzt nicht das 35er oder 38er, ist jetzt quasi in einer anderen Reihe, wenn man so will. Aber sogar in Wirklichkeit besser spaltbar als das 35er. Also das ist richtig toll, das ist richtig bevorzugt. Das heißt, hier kann ich dieses eigentlich, ja, Thorium selber ist quasi nicht spaltbar. Thorium selber ist strahlt so leicht radioaktiv, aber da kann ich nicht wirklich so ein Kraftwerk mit betreiben. Das dient nicht als Brennstoff. Aber dieses Uran-233, was ich daraus machen kann, wenn ich es brüte, wenn ich es transmutiere, das kann ich wunderbar verwenden. Ja, das heißt, die Idee ist jetzt, ich bringe das Ganze irgendwie zum Laufen. Ja, ich starte jetzt diese Kettenreaktion. Ich nehme zum Beispiel so ein klassisches Uran-235. Diese Reaktion produziert mir jetzt Überschussneutronen. Diese Überschussneutronen lasse ich jetzt absorbieren auf meinem Thorium. Dieses Thorium wird, wie gesagt, über diese Zerfallsreaktion zu meinem Uran-233 und das kann ich jetzt als neuen Brennstoff nehmen. Ja, und dann kann ich auch das alte Uran-235 quasi entziehen. Das kann ich dann rausnehmen, weil das hält sich jetzt selber am Laufen. Jetzt habe ich diese schöne Kettenreaktion Uran-233, Thorium-232 und so weiter. Und natürlich ist das kein Perpetuum mobile, denn ich habe jetzt ja mein Thorium, was ich natürlich nachliefern muss. Also man muss jetzt immer mehr Thorium nachher reinstehen. Das verbrennt quasi, wenn man so will. Aber man verbrennt jetzt Thorium, statt irgendwie ein teures Uran-235 zu verbrennen, das man dort teuer anreichern musste. Denn Thorium selber ist erstmal ja gut vorhanden, wenn man so will. Das heißt, das gibt es überall, ich glaube, dreimal so viel etwa wie Uran in der Erdkruste. Und dementsprechend kann man da viel einfacher ran, als irgendwie jetzt Uran kostspielig erstmal zu ernten, Uranerze und so weiter und dann noch anzureichern. Das heißt, das ist erstmal ein super Prinzip, damit dann so ein Kraftwerk laufen zu halten. Und vielleicht noch ein Vorteil, und ich sehe gerade, Janis, du willst auch dringend Sachen dazu sagen.
Ein bisschen was, ja.
Ein Vorteil wäre zum Beispiel, dass man die auch so bauen kann, dass man so quasi in sich selber intrinsisch solche Neutronenüberschüsse dann auch auffangen kann und im Prinzip ja solche so Kernschmelzen und solche Sachen verhindern kann. Kann ich vielleicht gleich noch mal ein paar Worte zu sagen oder du machst das gleich, bitte.
Genau, was ich noch sagen wollte, ist zu dem Thema Brüten, was man maximal erreichen kann, ist, dass man allen Brennstoff, den man da reingepackt hat, auch nutzt zur Kernspaltung. Das heißt, normalerweise habe ich ja relativ viel Abfall, wenn ich zum Beispiel jetzt Natururan nehme, was ja sehr viel 238er Uran ist, was jetzt nicht gespalten wird, und ich es schaffe, das umzuwandeln in spaltbare Elemente, dann habe ich ja jetzt statt den halben Prozent oder angereicherten 2% Uran-235 plötzlich fast 100% von dem Material benutzt. Das heißt, es ist zwar kein Perpetuum mobile, aber ich kann viel effizienter das vorhandene Material ausnutzen. Das ist so die
Ja.
Hauptidee bei den Brütern und eben auch mit Thorium. Und gerade wie du gesagt hast, weil Thorium ja relativ viel vorkommt. Und was du schon angedeutet hast, ist so eins der Grundprinzipien, was wir dann auch nächstes Mal noch ein bisschen mehr im Detail darüber erzählen werden, wenn es schief geht, was dann passiert. Man möchte nämlich Reaktoren am liebsten so bauen, dass wenn es außer Kontrolle gerät, also wenn die Temperatur ansteigt und die Anzahl der Neutronen ansteigt, dass dann durch intrinsische physikalische Mechanismen das Ganze wieder abgeriegelt wird. Das heißt, dass sich dann das Material oder die Eigenschaften so verändern, dass die Temperatur wieder absinken muss oder dass die Neutronen plötzlich nicht mehr absorbiert werden oder die Spaltung nicht mehr stattfindet. Das heißt, man möchte quasi einen natürlichen Rückkopplungsmechanismus haben, der die Leistung von so einem Reaktor nach oben begrenzt, dass es eben nicht einfach exponentiell ansteigen kann. Weil es natürlich auch viele Reaktoren gab in der Vergangenheit und auch aktuell noch gibt, die sich darauf verlassen, dass wenn es anfängt, außer Kontrolle zu geraten, dass externe Sicherheitssysteme oder Menschen oder irgendwelche Verfahren, irgendwelche Ventile dafür sorgen, dass das Ganze dann so gekühlt wird, dass es plötzlich wieder sicher wird. Aber natürlich kann man nie ganz verhindern, dass sowas vielleicht ausfällt oder dass irgendwas versagt oder irgendjemand eine falsche Entscheidung trifft und dann hat man plötzlich die Katastrophe. Und da war zum Beispiel Thorium, einer der Kandidaten mit so Flüssigsalzreaktoren, wie man das machen könnte, damit das dann eben selbst in einem Fall, dass es stark ansteigt, dass es dann trotzdem sicher bleibt. Ja.
Genau, da spielen dann diese Temperaturkoeffizienten eine Rolle. Da reden wir, glaube ich, näher dann drüber oder mehr drüber, wenn es dann um die Reaktorsicherheit geht und wie man sowas quasi designen kann, dass das vielleicht ja selber sich begrenzt und nicht extern durch irgendwelche Pumpen oder durch irgendwelche Bohrradstäbe oder wie auch immer dann begrenzt werden muss letztendlich. Ne? Das ist, da können wir dann noch mal weiter drüber reden. Vielleicht noch trotzdem noch mal über den Thoriumreaktor ein paar Worte, denn wir wurden ja explizit beim letzten Mal danach gefragt, wie das so wir haben jetzt so viele Vorteile genannt und warum wird denn das nicht gebaut? Das ist eigentlich so ein bisschen die große Frage, die im Raum schwebt. Ne? Und es wurde hier und da mal ausprobiert und ich glaube vor allen Dingen gerade in den Medien ist es, weil China relativ viele davon gerade baut, so Test-Thoriumreaktoren, die dann einfach mal gucken, ob es denn geht oder nicht geht. Aber hier in Europa wird sich eigentlich konsequent momentan dagegen entschieden. Einfach weil die Technik noch nicht so weit ist, und auch weil es eben doch auf den zweiten Blick deutlich weniger Vorteile hat, als man so auf den ersten Blick aufzählt. Also man hat dann gerade bei diesen Flüssigsalz-Thoriumreaktoren Probleme. Was ist mit dem Salz? Das muss ja irgendwo nachher hin. Also im Salz gelöste, also Salzflüssigkeit, wenn man so will, wo das Ganze noch drin gelöst ist. Das muss irgendwie entsorgt werden. Das ist dann doch, das strahlt dann letztendlich doch ja, mehr als man eigentlich dachte und es wird doch gefährlicher als man dachte, dann entsteht bei dieser Reaktion normalerweise Tritium, also hier wieder so schweres Wasserstoffisotop. Und Wasserstoff ist so klein, dass das quasi überall durchdiffundieren kann. Das heißt, das kann man ganz schwer einschießen, das geht überall durch und wird dann auch irgendwann immer in gewissen Konzentrationen in die Umwelt gelangen und das kann man nicht wirklich ausschließen oder nur sehr, sehr schwer. Das heißt, es hat schon noch den einen oder anderen Nachteil. Und das kann man sich natürlich angucken, durchrechnen, wie sind die Kosten dafür. Und dann kann man es mal testen im Kleinen. Und bisher ist das hier noch nie so richtig geglückt. Und bisher überwiegen die Nachteile deutlich. Und man hat ja diese klassischen Reaktoren, die mit schön mit Wasser laufen und den Sachen, die man kennt und so. Und dementsprechend ist man bisher einfach dazu übergegangen, die nicht zu benutzen. Natürlich ist es jetzt so, wenn China das weiter erforscht und dann irgendwas doch hat, wo man sagt, okay, das hat doch klare Vorteile, auch was die Sicherheit angeht, dann kann man dann doch irgendwann nochmal darüber nachdenken, das dann auch zu übernehmen, diese Technologie. Aber die ja momentane Forschung, der momentane Forschungsstand ist einfach so, dass die ja die Nachteile überwiegen und eben nicht die Vorteile.
Ja, und das teilweise auch einfach noch nicht genug bekannt ist über Verfahren, wie man das vernünftig umsetzen kann, weil das eben doch ein sehr anderer Ansatz ist, hat es natürlich viele neue Herausforderungen, die man erstmal verstehen muss, wo man erstmal sich überlegen muss, was sind denn mögliche Unfälle, die passieren können, was sind mögliche Probleme. Zum Beispiel hattest du ja gesagt, wir haben diese Salzschmelze. Und natürlich kann es jetzt passieren, dass Teile in dieser Schmelze kristallisieren oder dass sich bestimmte Sachen nicht gut lösen und sich dann irgendwo an der Oberfläche ansammeln oder dass alle möglichen solchen komplexen Sachen passieren, die man noch gar nicht genug erforscht hat und die einem möglicherweise Probleme machen können. Das heißt, da muss erstmal sehr viel Arbeit in Forschung, in grundlegende Forschung reingesteckt werden. Und die ist natürlich kostspielig, weil man ja auch eine gewisse Größe dafür braucht, dass das auch repräsentativ am Ende ist. Und die Annahmen, was man so findet, ist, dass es noch ein paar Jahrzehnte dauern würde, wenn man sagt, wir möchten das jetzt machen, bis das wirklich serienreif und so sicher ist, dass man es ja oft bauen kann.
In der Größenordnung konkurriert es dann ja mit der Kernfusion.
Genau. Und da würde man natürlich die Kernfusion wahrscheinlich bevorzugen. Ja. Je nachdem, wie einfach und mobil das aufzubauen ist. Natürlich gilt das jetzt für diese bestimmte Art von Flüssigsalzreaktoren. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Thorium zu nutzen. Das wird dann teilweise getestet. Teilweise wurde es auch in Deutschland schon mal getestet, wo man so kleine Kugeln mit Brennmaterial hat, die dann von Gas umströmt werden, das dann quasi als Kühlmittel fungiert. Auch da gab es die ein oder anderen Probleme, was er gezeigt hat. Der Aufwand, das wirklich zum Laufen zu kriegen, wäre so groß, da ist dann eher einfacher, auf die bewährten Techniken zurückzugreifen. Das ist halt immer das Problem. Wenn man was hat, was einigermaßen gut funktioniert, ist es immer ein großer Aufwand zu sagen, wir möchten aber das andere haben, weil das möglicherweise den Vorteil hat. Typische Probleme von neuen Technologien.
Genau, jetzt haben wir natürlich den ganzen Atommüll, weil wir eben nicht effizient das Ganze vernünftig abbrennen können, sondern immer nur so einen kleinen Prozentsatz abbrennen. Und jetzt vielleicht so als Abschluss nochmal, wir haben jetzt ja schon den Brüter kennengelernt und man kann jetzt genauso wie man Thorium quasi transmutieren kann zu Uran und kann man auch jetzt diesen anderen Atommüll, also zumindest Teile davon, könnte man auch in solchen speziell dafür designten Anlagen im Prinzip mit Neutronenbeschuss zum Beispiel jetzt hier transmutieren in zum Beispiel radioaktive Isotope, radioaktive Atome, die jetzt deutlich kürzere Halbwertszeiten zum Beispiel haben, wo wir dann eben nicht wie mit aktuellem Atommüll irgendwie die nächsten paar hunderttausend Jahre irgendwie zu tun haben, so mal, wo man vielleicht nur ein paar hundert Jahre oder so mit zu tun hätte. Das ist möglich. Ja, das Problem ist, solche Anlagen dann extra dafür zu bauen und so ist natürlich relativ teuer. Und die Frage ist immer, will man das machen? Und 100% kriegt man dann trotzdem nicht weg, aber zumindest diese ganz gefährlichen Sachen, die kriegt man dann schon weg, so Plutonium und so weiter, die man noch über hat, das würde man meistens dann auch vernünftig wegtransportieren können. Ist halt kostspielig, ist immer die Frage, macht man das nicht? Die Dinger sind immer nicht so effizient. Man muss sehr viel Energie reinstecken. Also das bringt dann nachher keine Energie mehr. Das ist jetzt kein Kraftwerk, sondern das ist dann wirklich eine Anlage, die gezielt darauf aus ist, diesen Atommüll quasi ungefährlicher zu machen, was theoretisch möglich ist. Eine andere Sache, die man sich auch noch denken könnte, wäre, dass man eben nicht so ja, Neutronen aus Brüter nimmt und das benutzt, sondern indem man zum Beispiel Beschleuniger benutzt, also wirkliche Beschleunigerringe. Da kannst du dann sogar nicht nur Neutronen nehmen. Die gehen ja relativ einfach in den Kern, weil sie eben nicht abgestoßen werden elektromagnetisch von den Protonen im Kern. Sondern du kannst sogar Protonen nehmen. Ja, wenn du genug Energie hast, kannst du auch Protonen in den Kern kriegen, in solchen Beschleunigerringen zum Beispiel, und damit dann den Kern zertrümmern in viele Bruchstücke und die dann ungefährlicher machen, wenn man so will. Kann man sich aber vorstellen, braucht noch mehr Energie und ist noch aufwendiger. Das heißt, das sind so ein bisschen die beiden Arten, die man hat, um Atommüll vielleicht dann doch nochmal wieder ungefährlicher zu machen. Es ist möglich, es ist nur aufwendig, kostet viel Energie und Zeit. Wird hier und da an manchen Stellen gemacht. Ich glaube, in Deutschland wird das momentan nicht gemacht, weil man sich einfach genau wegen diesem Energie- und Nutzenfaktor dagegen entschieden hat. Das war dann einfach nicht ausreichend. Vielleicht wird das irgendwann in Zukunft noch mal besser, dass man dann doch noch da dann auch einen Großteil des gefährlichen Atommülls oder vor allem des Atommülls, der so extrem lange Halbwertszeiten hat, also uns extrem lange hier zu schaffen machen würde, dass man den dann doch verkürzen kann in der Halbwertszeit. Aber momentan passiert das zumindest in Deutschland, glaube ich, nicht.
Was man auch nicht vergessen darf, ist, bei diesen Produkten, die entstehen, die sind natürlich radioaktiv und das hat so eine gewisse Gefahr. Aber häufig ist auch der Hauptgrund oder das Hauptproblem, warum man die Sachen so sicher wegschließen muss, nicht nur die Radioaktivität, sondern weil das viele Schwermetalle sind, die sehr, sehr, sehr giftig sind, umweltschädlich sind, aber auch giftig für Menschen. Und das ist teilweise sogar das größere Problem als die Radioaktivität selber. Und dementsprechend ist es da häufig schon interessant, wenn man selbst, also durch bestimmte Anlagen oder so, das zu Isotopen umwandelt, die zwar möglicherweise genauso radioaktiv sind, aber wenigstens nicht mehr so extrem giftig. Und da schon mal so ein Teil der Problematik wegnehmen. Und dann kann man das immer noch versuchen, strahlengeschützt zu lagern. Aber hat nicht diese extreme Gefahr, dass diese Giftigkeit so zum Tragen kommt.
Da haben wir ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, als es dann um die Frage mit der Uranmunition ging. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, das Gefährliche bei der Uranmunition ist eigentlich die Schwermetallvergiftung und nicht die radioaktive Strahlung selber. Das heißt, Schwermetalle sind da immer in der Umwelt ein sehr, sehr großes Problem, wo man drüber nachdenken muss, was überhaupt nichts mit der Radioaktivität selber zu tun hat. Vielleicht können wir sogar das so als kleine Reihe aufbauen und irgendwann auch nochmal so ein bisschen detaillierter über Atommüll reden und was da so für Ideen sind und auch Endlager und warum man das am besten nicht in die Sonne schießt und so weiter. Da haben wir ja, glaube ich, sogar schon mal eine Frage zu beantwortet. Können wir vielleicht so ein bisschen aufbauen. Wir gucken mal, wie das Ganze ankommt. Ihr könnt uns ja wissen lassen, wenn ihr das gut finden würdet. Ich glaube, eine weitere jetzt über solche Reaktorsicherheit und Reaktorunfälle, Tschernobyl und so weiter, werden wir auf jeden Fall noch aufnehmen und dann gucken wir mal, ob ihr das hören wollt oder nicht. Genau. Janis, ich würde sagen, wir sind soweit durch. Ja. Ich glaube, du nickst auch. Wunderbar. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.